Es ist mal wieder Zeit für Dieters Dojo. An dieser Stelle möchte ich alle Zuhörenden begrüßen. Wir beginnen mit der heutigen Folge eine neue Dekade. Es ist Folge 11. Damit, damit nähern wir uns immer näher der Teenie-Zeit. Und damit wird dieser Podcast automatisch auch irgendwie immer unattraktiver für katholische Priester. Mein Name ist Baum, mir gegenüber sitzt Klaus. In diesem Sinne herzlich willkommen zur heutigen Folge von Dieters Dojo. Person 3 im Bunde, Dieter, ist heute ausnahmsweise mal nicht am Start. Wir machen also heute nur zu zweit. Die Folge ist nämlich so, dass wir Dieter befördert haben zum Social Media Manager.
Ja, zum Glück hat er endlich auch mal wieder einen richtigen Job.
Genau, also war er vorher schon bei uns Redaktionsleitung und hat sich auch immer um alle inhaltlichen Dinge gekümmert. Und da wir beiden Boomer quasi überhaupt gar keine Ahnung haben von Social Media, haben wir da den Dieter angesetzt und hoffen, dass er da jetzt gerade auch erfolgreich damit ist, uns ein Instagram-Handle einzurichten, ein Twitter-Handle, sodass ihr, wenn ihr diese Folge hört, im Idealfall auch schon uns auf Instagram folgen könnt.
Genau, dieters.dojo.
Tatsächlich Dieter Dojo.
Dieters Dojo.
Dieters Dojo, also ohne Punkt dazwischen. Dieters Dojo.
Dieter schickt mir einfach immer die falschen Infos. Ne? Ich bin einfach vor so einer Show einfach nicht richtig gebrieft. Da kriege ich schon wieder zu viel. Also,
ja, gut, stimmt. Du bist ja auch zwischen Tür und Angel gerade hier angekommen. Die kurze Redaktionskonferenz war doch sehr abgehetzt.
Ja, wundert euch nicht, falls ich die Show ein bisschen aggressiver sein sollte. Ich habe einfach einen roughen Tag hinter mir und freue mich aber jetzt, hier zu sitzen und die Folge gemeinsam zu recorden. Das Dieter hat zwar gesagt, er ist jetzt unser Social Media Beauftragter, aber dass er jetzt doch nicht hier ist, irritiert mich ein bisschen, weil ich dachte, okay, ich bin heute mal der zu spät kommt.
Ja.
Aber naja.
Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der gerade bei irgendeinem Social Media Coaching oder sonst irgendwas, holt sich da noch eine zweite Meinung ein, weil als wir nämlich in der Redaktion darüber gesprochen haben, wir müssen jetzt mal ein bisschen aktiver werden auf Social Media, dann haben wir beide uns auch angeguckt und gesagt, ja, wer von uns macht denn jetzt den MySpace-Account auf? Und dann hat auch Dieter wirklich mit den Augen gedreht und meinte, Jungs, ihr braucht auf jeden Fall da mal ein Briefing und hat uns mal gezeigt, was so alles geht, hat uns TikTok gezeigt, hat versucht, uns das zu erklären, aber wir haben nur Bahnhof verstanden.
Da muss man aber auch ja dazu sagen, dass wir einfach, also früher, als wir noch kleine Kids waren, hier MySpace oder so, da waren wir eigentlich noch zu jung.
Ja.
Oder hast du noch einen MySpace-Account gehabt?
Nee, ich habe keinen MySpace-Account gehabt. Das war ja aber auch eher so ein Ding, ja, das war eher so ein Ding für Erwachsene. So.
Ja, also ist ja Social Media immer, also Facebook ist ja auch noch für Erwachsene.
Alter. Nee, das ist schon richtig, aber mal ganz ehrlich, wie alt warst du, als du dich bei deinem ersten sozialen Medium angemeldet hast? Also da warst du doch sicherlich nicht volljährig, oder?
Na, auf keinen Fall. Ich glaube, Volljährigkeit kam gerade Facebook und oder vielleicht auch ein bisschen davor Facebook schon, aber ich glaube, das erste soziale Medium war wahrscheinlich der ICQ-Chat.
Ja.
Und viele unserer Hörer haben wahrscheinlich jetzt wieder ihre ICQ-Nummer im Kopf. Ich habe sie nicht im Kopf, weil mir wollte auch nie jemand schreiben, deswegen musste ich die auch nie jemandem nennen.
Ja.
Und ich habe ja auch oft zu Hause vor dem Computer gesessen und einfach nur darauf gewartet, dass ja dieser berühmte Sound kommt. Ja. Alle haben ihn jetzt im Ohr. Er kam nicht.
Ja,
und ich habe jetzt auch nicht Billard mit anderen gespielt oder wie ist das irgendwie mit irgendwas mit Lamas oder so. Irgendwelcher Quatsch. Also,
ich weiß nicht, ich habe, wenn, immer nur Billard gespielt, aber ja, ansonsten habe ich da auch nicht viel abgehangen, weil bei mir war es ähnlich. Ich habe auch nicht viele Leute gehabt, die mir regelmäßig geschrieben haben bei ICQ.
Und dann sind wir ja eigentlich direkt ins nächste Game rübergerutscht. Von ICQ war ja dann der logische nächste Stopp im Social Media, bis war ja SchülerVZ für uns.
Richtig,
ne?
Das war SchülerVZ. Das war ein großartiges Medium. Also das vermisse ich wirklich innig.
Also jeder weiß ja, SchülerVZ, ne, StudiVZ. Es gab auch immer noch mein VZ für Erwachsene, hat sich nie durchgesetzt. Konzept war irgendwie, also eigentlich ein geiles Konzept.
Ja.
Weil man hat sich zum ersten Mal in seinem Leben so mit anderen, auch die, mit denen man jetzt hier auf der Schule war, irgendwie vernetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, was war das große Medium, was SchülerVZ ausgemacht hat. Es waren diese Gruppen.
Ja, genau, die Gruppen. Also wenn's heute noch Schüler-VZ gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich auch eine, oder Studi-VZ gäbe es wahrscheinlich auch so eine Dieters Dojo-Fangruppe, die irgendwie so heißt wie, wer Dieters Dojo nicht lustig findet, versteht den Humor nicht oder und so.
Das trifft's eigentlich ganz genau. Denn ich habe einfach mal bei Google hier, diese Studi-VZ-Gruppen sind legendär. Also ich erwarte einiges jetzt, ne? Und was kommt? Dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen. Jo, noch ein bisschen Fettshaming und so. Das war eine andere Generation, okay. Ja. Mal gucken, ob ich noch einen guten hab. 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin irre. Also, war das früher lustig? War das noch Witze? Das sind doch eigentlich jetzt gerade klassische Boomer-Witze, oder? Sind wir
ja.
Boomer?
Ja, also ich werde des Öfteren als Boomer bezeichnet, wenn ich mit jüngeren Leuten rede.
Ich muss zugeben, ich kann jetzt hier auch nichts Gutes liefern, weil echt jetzt... Nein, das ist Ironie, du Depp, ist halt auch einfach das, also ich weiß nicht, also falls ich das vor 2010 lustig fand, sorry bitte, also ist halt.
Okay, ich habe jetzt unter legendär, hätte ich mir schon irgendwie
was. Und ich hatte das auch ganz anders in Erinnerung, also dass eigentlich ich nur in richtig coolen Gruppen war.
Also ich war auf jeden Fall ausschließlich in coolen Gruppen, also ich weiß zwar keinen mehr davon, aber.
Ich glaube,
ich war nur in coolen Gruppen.
Ich glaube, ich war auch in so einer Gruppe, ich bin zu cool für Studi-VZ, deswegen bin ich hier oder so. Das war so diese Schüler-VZ-Gruppe, die halt versucht hat, irgendwie ein bisschen mehr draus zu machen. Aber ja, okay, aber wann ist es pleite? Also ich glaube, die sind insolvent gegangen. Irgendwann, die Server wurden abgeschaltet. Schüler-VZ, Studi-VZ, die Sache ist durch. Soziale Netzwerke ist auch einfach, also das Einzige, was sie jetzt lange, ja, Facebook hält natürlich lang. Facebook hat viel gekauft, Instagram. Aber auch schon Instagram, auch schon ewig, ne? Was da für Karrieren noch aufgebaut sind. Hier der Dieter hier mit seinen 10.000 Followern, ne? Ja. Also dicke Werbeverträge am Start und ja, aber gut, was heißt dicke Werbeverträge? Also.
Ja, das ist halt der Vorteil, weil das halt alle soziale Medien sind, die ja komplett weltweit agieren. Bei SchülerVZ und so war es ja wirklich allein auf den deutschen Markt quasi. Das war ja der einzige Abnehmer, sage ich mal, und das ist natürlich nur eine begrenzte Personenanzahl da.
Es hat ja auch eigentlich überhaupt keinen interessiert, ob du dich jetzt mit irgendwelchen Jungs vom Beethoven-Gymnasium vernetzt hast, weil du auf der Friedrich-Schiller-Gesamtschule warst. Das ist eigentlich so voll das Unrelevanteste vom Unrelevanten, wurde da zusammengetragen.
Ja.
Aber ich glaube, dass solche Gruppen in der heutigen Zeit, mit den ganzen Fake News und so, ich glaube, das könnte nochmal kommen, dass halt die irgendwann ihre eigenen Netzwerke aufmachen.
Ja. Also ich bin ja, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht viel auf Telegram aktiv. Ich meine, das ist ja an sich, das ist ja eigentlich kein wirkliches soziales Medium, aber irgendwie doch das Medium, auf dem alle, sagen wir mal, ernstzunehmenden Verschwörungsmütiger Verschwörungstheoretiker würde ich nicht sagen, sondern Verschwörungsmythen.
Mütler, keine Ahnung.
da wo die agieren. Aber das kann doch auch nicht anders funktionieren als über so, wie bei WhatsApp quasi, einfach nur riesige Gruppen, wo quasi nur von oben was reingeschrieben werden kann und die User können das lesen. Und das ist ja. Kein klassisches soziales Medium.
Also. Weiß ich jetzt auch nicht, aber jetzt, Dieters Dojo ist ja am Nabel der Zeit. Ne? Du weißt ja hier, der Wendler ist übergelaufen, ist jetzt auch bei den Corona-Leugnern mit am Start. Seine Freundin will sich wie die Schweiz neutral zu einer Pandemie verhalten. Mal gucken, ob das gesellschaftlich funktioniert, wissen wir aber nicht. Aber Attila Hildmann hat angekündigt, er hat noch ein paar Prominente in der Pipeline. Also jetzt hier, wir können jetzt hier Tipps sagen und die sind noch nicht draußen und vielleicht treffen wir. Ja.
Mein wirklicher inniger Wunsch, weil ich doch hin und wieder noch an das Gute im Menschen glauben will, ist der folgende. Jan Böhmermann ist ja seit Mitte Dezember nicht mehr auf Sendung. Und ich hoffe, also es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil von mir, der hofft, dass diese ganze Geschichte mit Xavier Naidoo, Attila Hildmann, jetzt Wendler und wen er sonst noch auspackt nachher, Joko und Klaas oder was weiß ich, wen er da auspackt, dass das am Ende, wenn er dann am 6. November geht, glaube ich, wieder auf Sendung, dass er dann sagt, so Leute, das war einfach nur ein Hoax, das war eine große Studie, wie viele Leute in Deutschland wir von irgendeinem Quatsch überzeugen können mit 3, 4, 5 prominenten Gesichtern so. Und damit der gesamten Gesellschaft noch in den Spiegel verhält. Das ist mein persönlicher Wunsch, aber ich glaube, so eine gute Welt ist
das. Da wurden die Karrieren jetzt so zerschossen von den, also was heißt zerschossen, die haben sich ja selber in den Sand gesetzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass das Öffentlich-Rechtliche dafür Geld hat, um das aufzuwiegen halt, um so einen Imageverlust finanziell halt auszugleichen. Und ich gehe auch stark davon aus, also wen hat Attila Hildmann, der Vegan-Papst, noch in der Pipeline. Also Oliver Geissen, würde ich jetzt sagen. Es sind Leute, die sind nicht erste Reihe. Also, ja. Da sind welche, die sitzen jetzt zu Hause, wollen vielleicht noch einen Funken Prominenz jetzt nochmal rausholen. Oder so, auch so ein Mehmet Scholl könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, das stimmt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder, ja, ich habe jetzt gerade irgendwie an so Jörg Kachelmann gedacht oder so, aber ich glaube, Der hat schon Scheiß erlebt.
Kachelmann, dem folge ich ja auch auf Twitter. Und das ist eigentlich ganz geil. Der hat zwei Passionen. Einmal ist die, er erzählt jedem, dass Waldbrände können nicht entstehen. Jetzt muss ich mich kurz, um es richtig zusammenzufassen, weil es ist super schwierig irgendwie. Waldbrände können nicht entstehen, wenn jetzt eine Glasscherbe auf dem Boden liegt, da die Sonne drauf scheint und dadurch entzündet sich die Bündelung des Lichtes, entzündet sich der Wald. Also das ist, sagt er, ein moderner Irrglaube. Mhm. Ich weiß das nicht, habe es noch nie ausprobiert, aber auf mehreren Internetseiten steht auch, dass das eigentlich nicht geht. Und aber das Schöne ist, er belehrt halt wirklich jeden Kleinst-User und auch jeden großen User, also egal wie viele Follower man hat, Kachelmann belehrt einen da. Und das ist einfach der Hammer, wie er da wirklich verbissen hinterher ist, um diesen Irrglauben halt wirklich auch ein Ende zu setzen. Sein zweites Hobby ist, Leute zu beleidigen, die mit wenn man heizt, ne, das kann man mit Holz machen, genau, mit Holz. Ja. Die haben einen Holzofen zu Hause und Holzöfen, die sind wohl der Klimaschänder Nummer 1, weil wenn man Holz verbrennt, dann geht super viel Feinstaub in die Luft und da führt der Kachelmann auch einen Feldzug gegen. Aber gut, du kennst seine Vita, ne? Mhm. Vielleicht muss man auch einfach mal ein bisschen verbissen sein, so wie er.
Ja, stimmt. Aber das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass Holzöfen wirklich die Klimasünder schlechthin sind, weil Holz ja an sich ein regenerativer Energieträger ist, so dementsprechend. Aber gut,
Das macht er, glaube ich, beim CO2-Ausstoß keinen.
Ja, gut, das stimmt. Das macht auch keinen Unterschied. Naja, gut.
Ist Öl nicht auch ein regenerativer Energieträger? Weil so über Millionen von Jahren ist es ja schon regeneriert.
Das ist richtig. Aber bei Holz sind es ja nicht mehrere Millionen Jahre, sondern bei Holz sind es einige wenige Jahrzehnte. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber dann sollte ich auf jeden Fall auch mal Kachelmann bei Twitter folgen, meinst du?
Ja, und Kachelmann, ich bin trotzdem großer Fan, bitte verklag uns jetzt nicht. Also jeder weiß ja, dass du da vor Gericht Erfahrung hast und da wollen wir nicht mit reingezogen werden.
Ja, gut. Ansonsten bleibt auch an der Stelle, wo wir gerade über Twitter geredet haben, zu sagen, folgt unserem Twitter-Handle. Der Name von Twitter ist wie, Klaus?
Dieters.dojo.
Dieters.dojo. Okay, also bei Twitter ist
es also Mitpunkt. Also @Dieters.dojo. Genau, bei Twitter ist es Mitpunkt.
Und bei Insta ohne. Aber vielleicht kann man das dann auch ändern. Vielleicht kann man es ja angleichen. Da müssen wir mal dem Dieter nachher noch Bescheid sagen. Vielleicht ändern wir das. Auf jeden Fall, wenn er Dieters und Dojo in die Suche eingibt, werdet ihr uns auf jeden Fall irgendwie.
Ganz genau. Weil das sind immer die Accounts mit den vielen Followern und da hat man keine Probleme. Wir sind ganz oben.
Ja, wahrscheinlich muss man uns auch irgendwann gar nicht mehr suchen. Wir werden einfach direkt angezeigt. Das bläst den Leuten ins Gesicht.
Boah, ich habe ein bisschen trockenen Mund.
Ja, das habe ich auch. Deswegen kommen wir mal wieder zu unserer Lieblingsrubrik. Und zwar trinken wir auch heute wieder ein Bier, das uns heute auch wieder gesponsert worden ist von einem guten Freund und von meinem Teamkollegen in meinem Hochleistungs-Bierpong-Team.
Danke dafür.
Vielen lieben Dank dafür. Und zwar handelt es sich um ein Bier, um ein naturtrübes Bier. Steht hier aus Frankfurt.
Ist das eigentlich eine Flasche?
Ihr werdet danach ein Foto auf unserem Insta-Feed sehen. Das Etikett sieht irgendwie so aus, als wenn der Mensch, der mir das Bier mitgebracht hat, da irgendwelche Notizen im Zug unterwegs noch gemacht hat oder sowas, weil er irgendwie kein anderer Notizblock da hatte.
Wir sehen gleich aus,
oder? Das ist das Logo irgendwie. Also es sieht aus, als wenn jemand mit so einem wasserfesten, dicken Filzstift irgendwie da rumgekriegt. Das ist wahrscheinlich eine Unterschrift vom Braumeister oder so. Jok Jok International, naturtrübes Bier, abgefüllt bei Bierhannes nach Jok Joks Hausrezept. Also ist wahrscheinlich einfach die Unterschrift von
Hannes. Ja, aber was ist das bitte für ein abgespaceder Name, Mann? Jok Jok International. Das ist ja so international, ne? Das ist so worldwide, ne?
Ja, genau.
Da hast du gleich die ganze Welt mit im Boot. Und das ist
genauso, wenn du irgendwie eine 24 hinten in deinem in deiner Internetpräsenz hast.
Ja, klar, aber das ist mir, also ich, das auch mit Jok Jok International, in der Tür trübes Bier. Denkst du so, yo, was habe ich da in der Hand? Und dann diese Bier Hannes, yo, Mann.
Down to Earth, Bier Hannes.
Also, Bier Hannes, kannst du uns, also falls du mal Hörer dieses Podcasts bist, also wir wissen, dass unser guter Freund dieses Bier bei Untappd eingetragen hat. Also da warst du auch noch nicht aktiv. Vielleicht ist Internet ja nicht so deins. Aber falls du international bist, ne, weil jeder, der international ist, der weltweit was auf sich hält, der hört Dieters Dojo.
Ja.
Und wenn du weiterkommen willst, mal ein paar gute Biertipps, hör einfach rein und vielleicht kannst du uns ja einfach mal erzählen, was das da drauf ist. Also das,
und vor allem könntest du uns auch mal erzählen, was das für eine Brauart ist. Weil es steht wirklich ein naturtrübes Bier. Es steht kein Hint, was das für eine Brauart ist. Also ob das ein Pilz oder was ein helles oder das steht da einfach nicht. Es ist einfach nur.
Schmeckt aber so ein bisschen nach so Keller oder so Kellerbiermäßig, oder?
Das schmeckt so ein bisschen, ja, ich finde, es ist so süßlich, hopfig, ja, aber im Kellerbier, ich habe jetzt kein direkten
Vergleich. Du bist doch nicht so der Kellerbiertrinker.
Weil Kellerbier habe ich jetzt, ich denke da immer an so eine leichte Kupfernote irgendwie in Kellerbier, aber das hat keine Kupfernote.
Nee, das stimmt. Kellerbier ist doch eher was Österreichisches, also was soll man machen? Ja, aber ich find's gut, also.
Ja, ich finde es auch gut. Ich mache uns jetzt mal noch eine Flasche auf hier.
Danke dir.
Und dann würde ich sagen, stoßen wir an.
Ja, auf den edlen Spender.
Auf den edlen Spender.
Ist ein gutes.
Ja, ist ein gutes Bier. Kann jetzt. Man wirklich nichts gegen sagen. Leicht Hopfen. Also ein gutes Bier kann auch mal nach Hopfen schmecken. Ne?
Das stimmt.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir hatten uns eigentlich eine echt gute, eine gute Pickup-Line überlegt, eigentlich für das Thema, was wir jetzt demnächst anreißen wollten. Jetzt haben wir jetzt wieder eine relativ lange Pause gemacht. Von heute zum letzten, zur letzten Ausgabe waren es auch 2 Wochen, ein bisschen mehr als
2 Wochen
oder sowas. Deswegen wollten wir eigentlich sowas sagen, wie wir sind back wie Trump im Weißen Haus, nachdem.
Oh ja, Mann. USA, Motherfuckers!
Wirklich das Thema, was in den letzten Tagen die Medien bestimmt hatte und man kommt da einfach nicht drum rum. Wir werden es auch nicht zu sehr austreten jetzt, aber man muss einfach mal gesagt haben, was das für eine Show war einfach. Also ich hab das ein bisschen verfolgt und ich muss ganz ehrlich sagen, wir Deutschen haben ja auch wirklich viel Propaganda über uns ergehen lassen müssen und ich sag mal, wirklich Goebbels hätte das auch nicht besser inszenieren können.
Also ich bin wirklich kein Trump-Fan, ne? Aber ich liebe den Ami-Wahlkampf, ne? Ja. Ich liebe einfach diese komplette Übertreibung, die komplette Abkehr vom Wesentlichen. Es geht einfach nur noch darum, den anderen in die Scheiße zu reiten. Es geht ja, also wirklich, wenn man sich bei uns beschwert in der Politik, geht es nicht um Inhalte.
Mhm.
Um was geht's denn dann bitte bei den Amis?
Ja,
also das ist krass.
Das ist absolut heftig. Und ich wollte mir eigentlich auch die Debatte, also die TV-Debatte von Trump und Biden angucken. Und dann bin vorher schon wirklich erschlagen worden von den ganzen Nachrichten und so, dass das wirklich unterstes Niveau war und alles. Und dann dachte ich mir, okay, dann brauche ich mir das auch gar nicht mehr anzugucken, weil wenn ich mir 90 Minuten lang irgendwie Leute anhören will, die sich gegenseitig beleidigen, dann weiß ich nicht, kann ich ja den Dieter anrufen oder so.
Und es war ja am Ende ja auch wirklich nichts anderes, ne?
Ja.
Also das war ja, also man kann da, glaube ich, keine Seite jetzt irgendwie ein gutes Zeugnis attestieren, ne? Und gut, Joe Biden, natürlich demokratischer Kandidat, würde ich gut finden, wenn er gewählt wird. Mhm. Aber come on, man, Amis, hätte hier nicht irgendjemanden rhetorisch gewandten haben können, der einfach mal Donald Trump so richtig schön rhetorisch ans Messer liefert. Aber das war ja wirklich Not gegen Elend. Also,
ja, also, aber ich. Also ich habe das Gefühl, dass diese ganze Debatte ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du hast jemanden, der echt gut ist in einem Kampfspiel, so in Tekken oder so.
Ja.
Ja, der richtig Kombos drauf hat und dann kommt einer daher, spielt zum ersten Mal und hammert die ganze Zeit auf der X-Taste rum und gewinnt am Ende
ja,
irgendwie.
Klar.
Oder hat eine gute Stelle. Und genau so habe ich das Gefühl, dass irgendwie also quasi, selbst wenn Biden irgendwie rhetorisch gewieft wäre oder sowas, dann hätte keine Chance, weil Trump einfach die ganze Zeit Input liefert, einfach nicht das Maul gehalten
hat. Ich finde das geil ja auch. Es gibt ja gewisse Gesprächsregeln, die ja jeder in Coachings lernt und die die beiden ja hundertprozentig wissen, selbst Donald Trump wird diese Regeln kennen.
Mhm.
Und Das ist ihr, man lässt den anderen ausreden. Wurde nicht einmal, ne, die ganze Zeit wird sich das Wort gefallen. Oder man spricht aus der Ich-Perspektive, man wird nicht ausfallen, man bleibt sachlich und einfach alle Gesprächsregeln einfach weggebamst, ne?
Ja.
Und der Moderator eigentlich völlig überflüssig gewesen, der Junge. Also ich fänd's geil, wenn in der zweiten Runde einfach ein Clown da steht, der vielleicht noch ein paar Witze macht. Oder einfach noch ein Affe durch den Bildschirm läuft. Ja. Also einfach um diese ganze Veranstaltung, auch für die Leute, die wirklich sich für Politik null interessieren, einfach noch ein bisschen aufzupeppen.
Das stimmt. Und man sieht ja auch, wie wenig es über Inhalte geht, dass, als er irgendwie ein paar Tage später, dass die VDL der Vizekandidaten war. Also
Biden gegen Harris? Nee, Harris ist Team Biden, genau. Pence ist genau, der mit der Fliege auch.
Genau, mit der Fliege. So, also das ist das, was du mitbekommst. Es geht nur um Inhalte, sondern Pence hat eine Fliege auf dem Kopf gehabt. Und da wird sich wirklich, da habe ich auch wirklich in verschiedenen Portalen auch wirklich also richtige Abhandlungen darüber gelesen, was diese Fliege für den Wahlkampf bedeutet.
Die kann den Wahlkampf entscheiden.
Ja,
weil die Fliege sich halt auf Scheißhaufen setzt. Also gut, für die Interpretation. Der muss dann wirklich jetzt nicht begabt sein in der Literatur, aber oh, der Hammer. Also.
Ja, aber was ich auch in der Rede, also nicht in der Rede, sondern im ersten Duell nochmal Trump gegen Biden wirklich erstaunlich fand, ist diese Solidarisierung, das haben vielleicht auch viele mitbekommen, mit den Proud Boys, die wohl angeblich, dass er halt nicht gewusst haben soll, was die Proud Boys für eine Gruppierung ist. Kann ja durchaus sein. Also für alle, die es nicht wissen, nochmal, was da genau vorgefallen ist. Der Moderator, es kam irgendwie zur Sprache, ob man sich vor rechtsradikalen Gruppierungen irgendwie fürchten sollte. Das Fürchten oder irgendwie die auf dem Schirm haben sollte.
Oder ob man sich auch distanzieren möchte, ja, genau, von rechtsradikalen. Also und dann, klar, eigentlich ein klares Ja, ich distanziere mich genau, von rechtsextremen Gruppen.
Und dann hat Trump aber irgendwie gefragt, ja, welche Gruppierung denn? Und dann...
Warte mal kurz, vielleicht hat er es ja auch gefragt, weil er sich nicht vom Ku Klux Klan jetzt distanzieren wollte. Deswegen muss er erstmal nachfragen, welche Gruppierung es überhaupt ist.
Genau. So, und dann war es ja die Proud Boys. Und dann hat er gesagt, ja, Proud Boys, stand back and stand by. So, und dann hat er im Nachhinein gesagt, also stand back and stand by, ne? Also haltet euch bereit und so.
Ja.
Also es ist schon eigentlich, eine Distanzierung ist das in meinem Sinne nicht.
Nö, hört sich anders
so,
an.
So, hört sich anders an. Und dann hat er wohl irgendwie im Nachhinein gesagt, ja, puh, keine Ahnung, wer das ist, warum immer die sind, die müssen sich zurückhalten und so. Und ich meine, also selbst wenn er wirklich nicht gewusst haben sollte, was das für eine Gruppierung ist, also was erwartet man denn, wenn jemand irgendwie den Satz so einleitet, ja, müssen wir uns vor rechtsradikalen Gruppierungen fürchten oder uns distanzieren? Die Rückfrage kommt, ja, welche denn? Und dann eben ein Name kommt. Also dann kann es sich ja nur um eine rechtsradikale Gruppierung handeln. Und selbst wenn nicht und man sie nicht kennt, dann kann man sowas sagen wie, keine Ahnung, die kenne ich nicht, aber wenn sie rechtsradikal sind, dann distanziere ich mich auf jeden Fall davon, so wie das jeder normal denkende Mensch tun sollte.
Ja, gut, was soll man machen, ne? Wir haben ja solche bei uns auch im Parlament. Das ist, glaube ich, auch, wenn du einen AfD-Politiker fragst, würden sie sich von Adolf Hitler distanzieren?
Ja.
Ja, es war ja nicht alles schlecht.
Ja, oder... Das, genau, es kommt sowas. Oder es kommt dann auch immer, wenn dann so direkte Fragen sind, was sagen Sie denn? Hat der Holocaust stattgefunden oder nicht? Und dann immer so Sachen kommen wie, also nicht immer, aber hat es gegeben, wie Leute dann sagen, dazu darf ich mich nicht äußern, sonst würde ich mich strafbar machen. Und das ist
was für Ottos einfach, ne? Aber auch so eine geile Aussage. Also, ja. Das wollte es nicht aber hier in. Hat das nicht aber ein deutscher Politiker gesagt hier, ich glaube, Maas, die Aussage würde sich verunsichern, hat das dann,
ja.
Und dann hat er dann nicht gesagt, aber ja gut, gerade diese Aussage hat er verunsichert.
Ja.
Aber okay, come on. Hier, die Proud Boys, ne?
Ja.
Was ist das eigentlich für eine komische Gruppierung?
Was ist das für eine komische Gruppierung? Genau, darauf war ich jetzt auch im Weiteren hinaus, die Proud Boys. Ich habe das vorher nie gehört, so wie Trump auch. Trump und ich haben also beide noch nie vorher von den Proud Boys gehört. Und dann würde ich mir einfach mal gucken, was ist das denn für einen Laden. Und ich bin ja Journalist und habe deswegen auch lange und gründlich recherchiert und befinde mich jetzt auf der deutschen Wikipedia-Seite von
Sehr gut,
von
ich hoffe, Proud Boys. Du hast gespendet.
Auf jeden Fall, wenn ich auch mein Geld überhaben sollte, ich mit meinem armen Studentengehalt, dann kriegt Wikipedia auf jeden Fall was von mir ab. Und das ist gar nicht ironisch gemeint, tatsächlich. Egal, auf jeden Fall ist es so, die ist 2016 gegründet worden, aus einer Laune heraus,
Eine Bierlaune hoffentlich.
Wahrscheinlich. Und zwar gründet der Name Proud Boys auf ein Lied aus dem Disney-Musical Aladdin. Das Lied heißt Proud of Your Boy. Großartig. Und im Prinzip ist das, wie gesagt, eine Gruppierung, der größtenteils oder fast ausschließlich oder wahrscheinlich ausschließlich Männer angehören, die auch der Verschwörungstheorie oder dem Verschwörungsmythum quasi daran glauben, dass Männer und insbesondere weiße Männer in der westlichen Kultur von der Auslöschung bedroht werden. Also das ist generell schon mal
harter Tobak, die Aussage.
Eine steile These. Und wie gesagt, aus dieser Laune heraus hat man die gegründet und will dann im Prinzip auch, natürlich kann man jetzt nicht jeden da aufnehmen, sondern es gibt da, wie das in vielen Gruppierungen ist, einen Ritus zur Aufnahme, einen mehrstufigen Ritus. Und der sieht folgendes vor: Man muss sich erstmal natürlich als Chauvinist bekennen.
Also du musst offiziell Chubby sein.
Du musst dich dazu bekennen und du musst dich weigern, die Erschaffung der modernen Welt zu fördern. Mit moderne Welt ist natürlich dieses Emanzipation der Frau. Also du bist im Prinzip ein sehr rückwärtsgewandter Mann. Dann musst du dich von den Gruppenmitgliedern irgendwie schlagen lassen, also einfach dann auch wirklich körperlichen Schmerz aushalten. Dann musst du quasi versprechen, feierlich vor der Gruppe versprechen, dass du die Zahl der Masturbation auf maximal einmal pro Monat beschränkst. Und dann musst du dir irgendwie den Gruppennamen tätowieren lassen und dich dann, ich glaube, der fünfte Schritt, der inoffiziell ist, musst du dich mit einem Linken prügeln. Bei einer öffentlichen Demonstration. Aber ich will mal
kurz. Komm mal, ich bin ein einfacher Mensch, ne? Ja. Masturbation. Einmal im Monat. Ja. Ein Monat hat, wenn es ein guter Monat ist, 31 Tage.
Ja, also.
Das ist lang.
Das ist lang und ich verstehe die Idee dahinter nicht. Also, das muss doch auch eigentlich nur ein Hoax gewesen sein, weil, wenn du eh schon mal ein rückwärtsgewandter Typ bist, der Meinung ist, dass Frauen in die Küche gehören, ist es schwierig, eine Frau zu finden, die deine Ansichten teilt. Also ist wahrscheinlich ausgeschlossen, aber ich glaube, die meisten Frauen, will ich hoffen, sind irgendwie ein bisschen emanzipierter. So, Punkt 1, du kriegst also schon mal keine Frau aufgerissen. So, hast also nur dich selbst. So, und wenn du dann auch nur maximal einmal im Monat quasi masturbieren, also bist du eh schon mal chronisch underfucked, so, und dann darfst du auch nur einmal im Monat masturbieren, um irgendwie Druck abzulassen, so, dann bist du doch echt nonstop völlig auf 180, völlig
unausgeglichen. Ja, vielleicht sind die auch deswegen so scheiße, Mann.
Ja,
aber für mich macht es auch einfach überhaupt keinen Sinn. Man fängt schon ganz vorne an, Aladdin.
Ja.
Spielt in Arabien, ne? Der Song hat auch irgendwas Arabien, das passt schon mal zu den Proud Boys, weil die sind ja gegen Immigranten, aber natürlich sind sie nur gegen Immigranten, die nicht ihre Hautfarbe haben. Also das ist schon mal ein Problem. Und dann aber einmal im Monat, jo. Also entweder finde ich, bist du dafür oder bist du dagegen. Ja. Also Gott hat nicht ohne Grund gesagt, wer masturbiert, kommt in die Hölle. Das heißt, jo, die Jungs kommen ja in die Hölle. Also,
ja, das stimmt.
Also gut, die kommen so oder so in die Hölle. Aber warum riskieren die das mit ihren 1 oder 12 Mal im Jahr? Das ist ja halt einfach...
Ich verstehe es nicht. Also ich kann mir wirklich... Das ist die einzige Erklärung. Und da bin ich wieder bei der These vom Anfang, dass sich der Gründer einfach nur gedacht hat, ja, ich guck mal, ich denke mir jetzt mal irgend so einen Scheiß aus und ich guck einfach mal, wie viele Vollidioten da mitmachen. Und irgendwie fanden die das aber so geil, sich da so aufzutürmen gegen die moderne Gesellschaft, dass sich das alles verselbstständigt hat. So und einfach völlig außer Hand geraten ist und jetzt irgendwie in irgendwie Australien, Großbritannien, sonst irgendwie da Anhänger hat.
So ein Quatsch.
Dann hast du jetzt so einen komischen Laden und dann wirst du jetzt auch noch von Trump erwähnt und hast noch tausend.
Die haben das mega abgefeiert im Netz, ne? Also.
Ja, das macht wirklich keinen Spaß, dem zuzugucken. Also.
Was ist eigentlich los, Mann? Proud Boys, werdet doch einfach mal erwachsen. Wie die das Dojo. Wir sind mittlerweile 11 und es geht immer weiter nach vorne.
Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das war genug globale Politik für heute.
Wir sind ja auch ein Podcast, der auch mal ein bisschen die Hörer dazu anregen will, sich mit der Politik zu befassen. Deswegen streue ich auch immer mal wieder ein paar Kontroversen ein, damit die Leute sich mal denken, okay, die Aussage stimmt ja jetzt gar nicht so. Vielleicht lese ich das mal lieber nach.
Genau.
Und das ist ja auch genau unser Ziel. Wir wollen euch zum Selberdenken erziehen.
Ganz genau. Das ist das Beste, was wir...
Und deswegen gehen wir jetzt zu was Seichtem über.
Genau. Wir beiden, du und ich, wir sind ja hochleistungs Sportler.
Ganz genau.
Also meiner Meinung nach im klassischen Sinne. Andere Leute würden vielleicht sagen, das, was sie praktiziert, ist kein wirklicher Sport. Aber wir sind eine andere Meinung. Wir sind Hochleistungs-Bierpong-Spieler. Korrekt. Und befinden uns auch gerade mitten in einem Corona-konformen Bierpong-Turnier, wo ich leider mit meinem Team schon ausgeschieden bin. Das war ein harter Tag. Aber gut, so ist das Leben. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Klaus, du bist noch im Rennen.
Ja, ganz genau. Also was heißt noch im Rennen? Dadurch, dass es ein Corona-konformer Wettbewerb ist, sind die Spiele sehr stark entzerrt und ich bin erst in 2 Wochen dran. Ja. Aber ich weiß, dass ja auch potenzielle Gegner hier diesen Podcast hören.
Ja.
Rechnet euch nichts aus. Wir sind in Topform.
Ja, absolut richtig. Wir haben auch noch exklusiv am Sonntag ein Interview aufzeichnen können mit dem Bierpong-Team Dingleberry Broncos. Was wir jetzt direkt im Anschluss an diese Folge quasi hinten dran schneiden
werden.
Also die ursprüngliche Idee war, das irgendwie zwischendrin reinzuschneiden. Deswegen, also das Interview hat der Klaus geführt mit einer Abgesandtschaft der Dingleberry Broncos und deswegen sagt Klaus auch am Ende zurück ins Studio, aber wir haben uns entschieden, das hinten dran zu hängen für den Fall, dass es Leute geben sollte, die damit gar nichts anfangen können, nicht so sportbegeistert sind, die können dann einfach nach unserer Abmoderation ausschalten, alle anderen können dann auch dranbleiben und hören dann das Interview, das Klaus mit einem Vertreter der Dingleberry Broncos geführt hat.
Aber was ja eigentlich völliger Quatsch ist, warum sollten Leute abschalten? Ich finde, es gibt wenige spannendere Sportarten als Bierpong. Und deswegen nochmal hier ein kleines Plädoyer für diesen Sport. Man kann es überall eigentlich spielen. Man, was eins ist, man braucht einen Tisch, ja. 20 Becher und 2 Ping-Pong-Bälle.
Genau.
Und zack, ab geht's. Und es macht einfach, man muss ja nicht mehr mit Bier spielen. Also wie bei uns ist der Sport mittlerweile so weit professionalisiert, es wird nur noch mit Wasser gespielt. Ja. Nebenbei trinken wir Energy Drinks, vorher geht es ins Blutdoping und wir nehmen auch Mittel, damit unsere Hände richtig ruhig bleiben. Also die Professionalisierung schreitet immer weiter voran.
Ja.
Und ich finde, also es wird oft als Trinkspiel deklariert. Was ist, also man kann es nicht leugnen, Bierpong ist auch ein super schönes Trinkspiel, aber fast jeder Sport kann ein Trinkspiel sein.
Ja, das kannst du ja auch gar nicht zum Beispiel sagen, ob jetzt nicht Basketball damals eigentlich aus derselben Laune heraus irgendwie ist. Irgendwie Leute vor 150 Jahren dachten, boah, ich habe hier irgendwie ein rundes Ding, da vorne steht ein Korb. Ey, wenn ich da reintreffe, dann trinkst du einen Shot. Okay, probier. Und dann hat er so lange probiert, bis er es geschafft hat. Dann, das wissen wir nicht. Kann ja sein, dass so Basketball entstanden ist. Und heute bauen damit Leute wirklich Karrieren auf, verdienen sich die Nase goldig und alles. So,
wir wollen jetzt Basketball auch nicht aufs gleiche Level wie Bierpong heben. Aber die sind auf einem guten Weg.
Genau. Und Bierpong hat den Vorteil, im Gegensatz zu so Sportarten wie beispielsweise Basketball oder Fußball, die ja sehr körperbetont sind, also auch physisch gespielt, sehr physisch gespielt werden können und dementsprechend Menschen, die eben eine stärkere Physis haben, größer und schwerer sind, haben dann Vorteil beispielsweise. So wie das ja oft, Männer sind ja oftmals größer und schwerer als Frauen, dementsprechend kann es sein, dass Männer einen Vorteil haben. Das ist auch der Grund, warum eben Männer und Frauen diesen Sport in der Regel getrennt ausüben. Das ist bei Bierpong überhaupt nicht
so. Genau, völlige Gleichberechtigung.
Ja.
Eigentlich der Hammer. Also ich warte eigentlich nur auf den Anruf vom Olympischen Komitee, wann wir endlich dabei sein können.
Genau, also ich würde es feiern. Und es ist auch einfach ein spannender Sport, wenn es halt eben 2 Teams spielen, die ja wirklich Skills haben. Du kannst da auch eine gewisse Taktik reinbringen. Also Leute, vergesst hier dieses komische Trinkspiel, diese Trinkspielattitüde. Das ist ein ernstzunehmender Sport, wenn man den will. Also gebt dem Ganzen mal eine Chance, falls es nicht schon getan hat.
Ich sehe mich eigentlich jetzt schon Olympische Spiele 2032, wahrscheinlich in Katar.
Ja.
Ich mit der deutschen Fahne am Einlaufen als renommierter Goldmedaillengewinner von vor 4 Jahren in Dubai. Einfach eine große Nummer. Und ich, also Olympia stelle ich mir als endgeile Veranstaltung vor. Wirklich so viele Sportler auf einem Haufen in so einem olympischen Dorf. Da wird ja auch, man hört es, da wird rumgemacht, bis zum geht nicht mehr, überall liegen Kondome aus, weil, okay, man versteht es ja auch ein bisschen, ne? Da treffen einfach Hochleistungssportler aufeinander, die sehen oft gut aus Und was da auch noch dazu kommt, die sind übertrieben geladen und brauchen noch einfach ein bisschen Ablenkung abends. Was willst du da machen?
Alkohol trinken, kannst du ja auch nicht, machen. Vielleicht, also ich weiß gar nicht, müssen eigentlich Sportler, wenn sie quasi aus dem Olympischen Turnier ausgeschieden sind, müssen die dann direkt abreisen oder die bleiben doch dann bis zur Abschlussveranstaltung da? Das heißt, wenn du, es gibt ja auch Sportarten, die schon direkt irgendwie nach dem dritten, vierten Tag abgefrühstückt sind, dann kannst du doch drei saufen. Wochen
darin, kannst du nicht. Und die können saufen und das wird, glaube ich, auch gemacht, weil für die ist ja die Saison dann zu Ende und nach Olympia müssen die wahrscheinlich schon wieder vorbereiten für die nächsten Sachen. Ja, deswegen geht's da richtig steil. Also.
Ja, Mensch, wie ist es denn bei dir, Klaus? Hättest du, also jetzt mal angenommen, es würde Bierpong nicht geben, hättest du die Chance gehabt, bei irgendeinem anderen Sport auch bei Olympia dabei zu sein?
Puh, also Sport ist bei mir immer ein schwieriges Thema. Also ich habe schon mehrere Sachen probiert und war selten erfolgreich, aber mein Startschuss war natürlich, wie bei vielen deutschen Heinz-Kindern, war natürlich Fußballspielen. Ne? Der Vater guckt zu Hause Fußball, der Junge muss halt auch machen. Auf geht's und dann wurde ich natürlich im Club angemeldet als Bambini und hab relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich, das ist mir zu körperlich, die anderen, die schubsen und nee, das wird nichts. Und das war eigentlich eine recht dumme Entscheidung von mir, nach zwei Wochen schon zu sagen, es wird nichts. Mhm. Denn kurze Zeit nach mir hat sich ein gewisser Christoph Kramer im Verein angemeldet und ist halt da quasi zum Weltmeister aufgestiegen. Da hat er die Grundsteine für seine Karriere gezeigt bekommen und ich denke manchmal an mich zurück, wenn ich die Bilder von 2014 sehe, das könnte auch ich sein.
Ja.
Der halt einfach so ein Turnier, ja gut, Christoph Kramer hat ein paar Spiele gemacht, aber ich sehe mich eher in dieser Großkreuzposition mit nach Brasilien gefahren, Pokal hochgehalten, die Zeit meines Lebens gehabt, ne? Und ein Tattoo jetzt. Also.
Ja, genau. Schön den Pokal irgendwie auf der Brust oder so und null Minuten.
Also stelle ich mir wirklich nichts Geileres vor, so als so eine Weltmeisterschaft als Reservespieler zu gewinnen, wo du auch einfach, oder beste Position im Fußball bei Turnieren überhaupt, dritter Torwart. Ja. Du weißt, du kommst, du bist dabei, wenn es gut läuft, mega geil für dich, wenn es schlecht läuft, ja gut, war An dich erinnert sich ja niemand.
Das stimmt, aber das ist natürlich auch wieder blöd, wenn du als irgendwie Dritter, gut, klar, du bist dabei, du darfst auch den Pokal mit hochstellen, es erinnert sich aber halt keiner an dich. Das ist halt die Frage, ob das für dich cool ist, wenn du halt trotzdem irgendwie in die Geschichtsbücher eingetragen werden willst, fände ich eigentlich, also wenn, würde ich mich eher in so einer Odonkor-Rolle sehen. Weißt du, so irgendwie nur bei einem Turnier dabei, so ein, zwei Joker-Tore gemacht. Vorher hat nie jemand was von dir gehört, nachher hat nie jemand was von dir gehört, aber da hast du wirklich die 15 Minuten deines Lebens.
Die eine Vorlage hier 2006, Westfalenstadion, das 1-0 in der knapp 90. Minute gegen Polen, wo er die Vorlage gegeben hat, das ist unvergessen, Mann. Und danach ist er in einigen Trash-Formaten auch aufgetreten, also das hat quasi seine Karriere gerettet.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was der Junge macht, wahrscheinlich in Banne Eickel im Kiosk, aber gut.
Ja. Und also ich wirklich auch heftig. Ne? Jetzt hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, vergangenen Sommer hat André Schürrle seine Karriere beendet. Ne?
Ja.
Und er ist ein Jahr älter als ich. So, muss man mal überlegen, ne? André Schürrle ist ein Jahr älter als ich, hat ausgesorgt, der hat so viel Cash verdient, er hat mehr Cash verdient, als ich in meinem ganzen Leben jemals oder hat wahrscheinlich schon mehr Geld ausgegeben, als ich verdient wirst,
Mann. Das ist krass. Und der auch hier die Vorlage zum Weltmeistertreffer gegeben. Ne? Ja. Gut, seine Karriere war immer durchwachsen. Ich habe dir jetzt, vielleicht auch als Tipp, André Schürrle hat ein Interview mit Joko Winterscheid gemacht. Ja, das hab ich gesehen. Also ich habe mir das noch nicht ganz angeguckt. Ich
hab mir gar nicht angeguckt.
Und wollten wir das aber jetzt mal reinziehen, weil eigentlich, ich finde, Joko ist ein cooler Typ und was der Schürrle da so aus dem Nähkästchen plaudert und was seine Beweggründe waren, weil ist ja eigentlich ungewöhnlich mit 29 oder mit 30.
Ja, 29, 30
müssen wir sein. Seine Karriere zu beenden.
Ja, das stimmt. Aber gut, ich meine, er hat ja auch wirklich vieles, vieles geschafft. Ich glaube, also ist er. Ist er mal deutscher Meister geworden? Nee, ne? Also ich weiß, dass er DFB-Pokalsieger geworden ist.
Weiß
ich
nicht.
Und auch eben Weltmeister, also so das Beste. Ich weiß gar nicht, ob er mal irgendwann die Champions League gewonnen hat. Ich habe gerade gar nicht seine Vita genau auf der Pfanne. Ja, ist auch wurscht, auf jeden Fall.
Wir dürfen unsere Hörer nicht mit Fußballer-Insider-Wissen langweilen.
Das wir gar nicht besitzen.
Ja, spätestens jetzt haben die Ersten schon gedacht, oh no, noch ein Fußball-Podcast, come on. Und deswegen hüpfen wir direkt weiter. Baumann, was hast du denn in deiner Jugend als Sport gemacht?
Ich habe tatsächlich, das sieht man mir heutzutage gar nicht mehr an, aber ich habe viel Sport gemacht in meiner Jugend. Es fing an, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe nicht mit Fußball angefangen, ich wollte immer Fußball spielen, aber sollten meine Eltern nicht, wahrscheinlich weil es zu körperlich ist. Zu raubeinig, und die anderen Kinder immer schubsen. Genau. Meine Eltern mich, als ich zarte 8 war, im Tennisverein angemeldet. Da bin ich dann gemeinsam mit einem guten Schulfreund hingegangen. Und haben da ein paar Trainingsstunden gehabt, also ein paar Probetrainingsstunden. Und dann kam eines Tages ein Anruf bei uns zu Hause an. Und da hat dann jemand, ich weiß nicht, ob es wirklich der Trainer selber war oder einfach nur irgendwie ein Mitglied dieses Vereins, wo ich mich angemeldet habe. Und zwar, ihr Sohn ist wirklich super begabt, also braucht weiter Förderung. Also wir würden Ihnen empfehlen, auf jeden Fall hier eine Mitgliedschaft abzuschließen.
Der neue Roger Federer.
Weil der Junge hat wirklich Potenzial. Das können Sie mir glauben. Mein Vater fand das irgendwie ein bisschen komisch. Da dachte ich, okay, guck ich mir mal, das ist komisch. Also er hat, guck mir mal ein Training an, wenn der Junge wirklich so talentiert sein soll, dann will ich aber auch was sehen. So, und dann ist er irgendwie die Woche drauf dann mitgekommen. In der Zwischenzeit rief dann die Mutter meines Schulfreundes an, oder was weiß ich, auf jeden Fall haben die irgendwie miteinander geredet, und da meinte sie, hör mal, du glaubst nicht, was passiert ist. Mich hat jemand vom Verein angerufen und gesagt, dass mein Sohn super talentiert ist. Also dann dachte ich mir, Vater schon, okay, gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Jungs gleichzeitig...
Zwei so Jahrhunderttalente in einem Team, Mann. Genau. Das war ja quasi wie Christoph Kramer und ich damals bei BVB fragen.
Genau, genau. Und ja, und dann ist mein Vater, wie gesagt, mit zum Training gekommen, hat sich das angeguckt, wie wir eine Handvoll Racker da rumgelaufen sind, überhaupt den Tennisschläger vielleicht mal in der Hand hatten, aber eigentlich nur uns gegenseitig gepiesackt haben. Irgendwie alles lief drunter und drüber. Und da dachte ich mir, Vater, okay, gut, die wollten uns also einfach nur catchen, wollten unser Cash haben.
Das wisst ihr nicht. Es kann auch sein, dass du jetzt Wimbledon gewonnen hättest, dass du der neue Boris Becker geworden wärst, mit 17 Jahren die Trophäe in den Himmel gereckt.
Das kann sein.
Zack, im Besenschrank ein Kind bekommen und so. Also du hättest einfach ein Leben vor dir gehabt, was spannend gewesen wäre.
Wir werden es nie erfahren. Ja, weil und dann haben meine Eltern auch gedacht, okay, weil ich wollte natürlich, ich fand es lustig, ich hatte Spaß beim Tennis, da waren meine Freunde, also wollte ich eigentlich auch hin. Und was haben meine Eltern mir gesagt? Ich komme ja aus einem erzkatholischen Haushalt, wie viele wissen, haben gesagt, nee, Kind, du gehst jetzt demnächst zur Kommunion und du hast Vorbereitungskurse und da hast du keine Zeit für Tennis. Und wenn du bei Kindern generell das Wort Kommunion droppst, dann stehen die Münder offen, weil alle Kinder wissen, Kommunion, da sehe ich geil aus, ich habe einen Anzug an und dann kriege ich Cash, ohne Ende Cash. Und als meine Eltern gesagt haben, Kommunion, mache ich direkt, okay, alles klar, habe ich keinen Stress mit, ich will zur Kommunion. Nicht, dass nachher ich hier zur Kommunion gehe, davon das ganze Cash nicht kriege.
Die Frage ist ja auch, wenn du auf dem Schulhof bist und dann, welche Sportart machst du? Kommunion. Und da habe ich alle, wow. Alter, Kommunion ist nur was für richtig Harte, ne?
Ja, und genau, deswegen ist dann nichts aus meiner Wimbledon-Tenniskarriere geworden. Und dann wollte ich, wie gesagt, zum Fußball. Ich war auch einmal tatsächlich mit meiner Mutter mir halt auch irgendwie da ein Training angucken und so, habe selber nicht mittrainiert, sondern wirklich nur gucken. Auch da hat dann meine Mutter irgendwie mich ja nicht angemeldet, wahrscheinlich auch, sie sind jetzt hier, die Jungs schubsen alle. habe ich mich mit meinen Eltern auf Basketball verständigt und bin dann in einen Basketballverein gegangen, in so einen typischen Touren- und Sportverein, wo du alles Mögliche spielen kannst, und da habe ich dann Basketball gespielt. Hab das so ein paar Jahre hatte echt Spaß dran, bis sich dann da die Basketballabteilung aufgelöst hat, und dann bin ich mit 14 weggegangen, musste dann in die U16 in einen anderen Verein. Und da war das Training nicht so geil, habe ich auch gehört.
Ja gut, also da ich ja direkt vom deutschen Adel quasi abstamme, fünfte Linie von Hohenzollern oder was auch immer, bin ich natürlich in den Tennisverein eingetreten.
Natürlich, die Karriere, die mir verwehrt geblieben ist, die hast du quasi eingeschlagen.
Berichte uns davon. Ich habe als allererstes habe ich mir ein Lacoste Polo Shirt gekauft, ein weißes, weil man muss ja auch dazu gehören. Ne? Wir müssen wissen, Tennis ist ein Sport, den spielt man nicht nur, den lebt man auch. Also es gibt gewisse Sportarten, da gibt es ein Kriterium, was man braucht, um reinzukommen. Bei Tennis und Golf ist es Geld. Genau. Da ist egal, wie gut du spielen kannst, hauptsache du hast Geld, dann bist du am Start. Ja. Natürlich gibt es auch Stipendien oder so einen Quatsch, aber das zählt alles nicht. Geld ist die Rolle, wo du in so einen Verein reinkommst. Mhm. Und Gut, aber das Dumme war, gut, Geld war durch mein Adelsgeschlecht vorhanden, Talent nicht. Und so habe ich halt beim Tennis ein relativ trostloses Dasein gefristet, weil die Geldscheine haben wirklich keine Spiele mehr gewonnen.
Ja.
Und ich habe halt reihenweise auf die Fresse gekriegt und wie es so schön heißt, eine Brille gespielt bekommen. Also zweimal die Null, also 6-0, 6-0 verloren.
Ja.
Und das hat sich, also ich habe, glaube ich, 50 Meisterschaftsspiele in meinem Leben gehabt und ich habe, glaube ich, nur eine Handvoll davon für mich entscheiden können.
Mhm.
Aber wenn ich gewonnen habe, war es auch meistens, hatte der andere nur ein Bein oder der war blind. Oder der hat die. Oder hat im Rollstuhl. Okay, Junge, wir wollen jetzt hier keine Leute diskretieren, aber ich habe mich am meisten immer abgefeiert, wenn es hieß, die Gegner treten nicht an. Weil dann stand ich im Internet 6-0, 6-0 gewonnen.
Oh.
Und das war halt so, yo. Ich habe richtig, richtig mal einen rausgehauen. Aber das Problem war, die Tennis ist so ein Sport, der wird sonntags morgens gespielt. Sonntags morgens um 9.
Hm.
Und das ist am Anfang das ganz nett. Aber dann kommt man immer in ein Alter, wo es Bier gibt und wo Clubs auch mal länger offen haben als 10 Uhr.
Ja.
Und das ein oder andere Mal ist es dann wirklich passiert, dass ich um 7 Uhr von meiner Mama aus dem Bett geworfen worden bin, weil da schon einer draußen im Auto stand. Ich bin um 5 Uhr aus dem Club gekommen, 2 Stunden gepennt, mega verkatert und werde dann da auf die Tennisanlage geschleift. Und da ist mir eine Szene immer noch super in Erinnerung geblieben, weil ich habe natürlich 6-0 verloren und wir saßen da in einem Vereinsheim, bei mir im Team, alle mega verkatert, ne? Und dann die gegnerische Mannschaft richtig am Feiern, schon so, was ist denn los, Mann? Die haben mir das Loser-Team der Liga abgeschlachtet, warum feiert ihr euch so ab, ne? Und dann kam halt raus, okay, die sind aufgestiegen und da gab es natürlich Freibier, ne? Die haben schön 10-Liter-Fässchen angekarrt, alle haben sich ja schön morgens um 10 Uhr schon die ersten Biere getrunken. Und dann, Jungs, ihr könnt ruhig mittrinken, ihr könnt herzlich zum Feiern eingeladen. Und die halbe Mannschaft bei uns, den war noch so speiübel vom Abend vorher, dass wir wirklich dankend abgelehnt haben, in die Autos gehoppt sind und so schnell es geht abgedüst sind. Also es war wirklich, das war mit auch, glaube ich, mit der einzige Mal in meinem Leben, wo ich ein Bier abgelehnt habe, wo ich nicht auf Medikamenten war und auch jetzt kein Fahrer an dem Abend gewesen bin oder an dem Tag. Also es war schon ein Trauer. Für mich ein Trauerspiel persönlich. Ich denke da nicht gern, ich würde gern zu dem Vereinsheim hin und sagen, Jungs, ich würde jetzt gerne mein Bier trinken. Das steht mir zu. Das steht mir schuldig. Zu.
Ja, ich habe Basketball in der Jugend gespielt. Da war ich ja so 14, als ich auch 14, 15, als ich aufgehört habe, da durfte ich ja noch keinen Alkohol trinken. Ich habe dann angefangen mit ein paar Freunden aus der Klasse dann Badminton zu spielen. Das war auch ganz cool, solange bis der Verein dann irgendwann, als ich dann kurz vor der Volljährigkeit war, haben die sich irgendwie professionalisiert, relativ stark und wir waren zu dem Zeit in der zweiten Bundesliga und haben sich da quasi eine Mannschaft komplett neu aus irgendwelchen Ungarn zusammen gekauft, die wirklich unter der Woche in Ungarn trainiert haben und dann am Wochenende nur für die Spiele hergeflogen wurden.
Wurden die wirklich geflogen? Oder sind die in so einem Bus über 12 Stunden gefahren?
Nein, die sind geflogen und es musste regelmäßig jemand quasi, es gab immer irgendwelche E-Mail-Listen, wer wann wen vom Flughafen abholt und so.
Alter!
Und da gab es dann auch, die wollten sich weiter professionalisieren, haben dann noch quasi noch mehr noch mehr Beitrag gefordert für Leute, die sich noch weiter professionalisieren wollten und für alle, die es eben nicht machen wollen, sondern ganz normal weiter nur Mitglied sein wollten und einfach nur ein bisschen fit bleiben und nur ein bisschen spielen, die haben wir noch richtig
verrückt Scheiß. Aber eigentlich, ne? Das war einfach durch, also jetzt ohne Abwerten gegenüber Ungarn, aber du wurdest einfach durch ein paar Ungarn ersetzt, ne? Als ob es hier in Deutschland also keine Kinder gibt, die ein bisschen Badminton spielen können, was für die erste Liga reinkommt. Oh Mann, Badminton ist doch jetzt kein Sport, der von Profis gespielt wird. Da gibt es Asiaten, die sind richtig gut, weil die von klein auf spielen, aber jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass es jetzt nicht in Frankreich oder in Holland es gute Badminton-Spieler gibt, die man hätte einkaufen können. Also was ist das für eine Transferpolitik? Ungarn ist super weit weg. Gut, da hat jetzt der CO2-Abdruck noch nicht so einen Sinn gemacht, aber das ist ja wohl klimatechnisch das Letzte, für jedes Spiel immer ein paar Ungarn einzufliegen.
Absolut. Also das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen. Ne? Das ist vor über 10 Jahren gewesen. Da war das irgendwie noch, gut, Klimawandel war damals ja auch schon ein Thema, aber damals war es halt noch irgendwie weit weg. Also damals war es ja noch wirklich irgendwie Klimawandel, jetzt ist ja mittlerweile wirklich eine Klimakatastrophe. Aber gut, das ist, wie gesagt, das steht auf einem anderen Blatt. Deswegen habe ich da auch aufgehört, weil ich habe scheiß Trainingszeiten bekommen und dachte mir, nee, kein Bock irgendwie montags um 22 Uhr zu trainieren.
Oder so. Ich dachte, du hättest erst aufgehört, als die Ungarn nicht nur nicht nur hier Batman gespielt haben, sondern auch noch hier die auf dem Erdbeerfeld und auch die Jobs weggenommen haben. Ja, ach ja, stimmt, dafür werden die ja wirklich eingeflogen. Och, ja. Manchmal geht die Realität doch größere Schritte voraus als. Aber dein, also quasi dein Batman war also der Vorreiter.
Ja,
genau. Von wegen ausländische Fachkräfte.
Genau, also quasi im Prinzip, wenn vor 10 Jahren dieser Batman-Verein nicht quasi gezeigt hätte, wie es geht, dann wäre dieses Jahr komplett die Spargelernte ausgefallen. Also dementsprechend hat es ja auch was Gutes.
Genau.
Ja. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, in einem anderen Verein nochmal Basketball zu spielen, aber dann wirklich bei den Senioren. Also da hatte ich ja wirklich auch im dritten Seniorenteam oder so mit irgendwelchen Rentnern zusammengespielt.
Auch die Rollstuhlfahrer. Oder mit, geil wäre, wenn einer wirklich mit so einem, so einem Rollator, wo er dann immer so und dann immer so schön einmal Schritt für Schritt. Und er hat auch keiner angegriffen, weil er wusste, komm, lass den Eddie mal werfen.
Ja. Nee, und das war tatsächlich ganz interessant, weil ich da nämlich das Amt des Bierwarts kennengelernt habe. Wir hatten in der Mannschaft wir hatten den Trainer und natürlich die Instanz über den Trainer, der Bierwart, ist ja ganz klar. Weil, gut, Trainer hin oder her, du kannst auch ein bisschen spielen, wenn der Trainer mal nicht da ist. Aber wenn mal kein Bier am Start ist nach dem Training, dann hat keiner Lust.
Weil eigentlich wollten die ja Bier trinken und nicht
trainieren. Genau, im Prinzip, du hast dich einmal die Woche getroffen, hast ein paar Korbleger gemacht, 2 Stunden lang und dann hast du dich eigentlich schon auf das Du-Spiel gefreut. Und dementsprechend, es gab da einen Bierwart und der hat dann wirklich auf eine Liste geführt, damit auch ja immer Geld, also damit auch immer Bier am Start ist, hat auch Geld eingesammelt für die Bierkasse und so, hat wirklich eine Liste mit Geburtstagen gehabt, mit dann quasi,
ja,
wenn dann kein Geburtstag mehr irgendwie in der nächsten Zeit war, hat er dann Hochzeitstage gehabt. Ich glaube, bis zu Namenstagen ist er nicht gegangen, aber im Prinzip hat wirklich gesagt, hier, ihr Kollege, du hast doch demnächst Hochzeitstag. Du bist nächste Woche dran. Und dann musst du mit einem Kasten Bier am Start sein. Und wenn halt mal nichts war, dann ist es irgendwie aus der Mannschaftskasse oder sowas gekommen. Aber
ja, krass. Also Mannschaftssport habe ich ja nie mehr gemacht. Also nachdem der Pöbel den Adel enteignet hat, war natürlich kein Cash mehr für Tennis da. Meine Eltern haben mich direkt abgemeldet. Und dann, welche Sportart macht man, wenn man nichts hat? Man läuft.
Ja.
Weil dafür brauchst du nicht viel. Da brauchst du ein paar Schuhe und das geht ab.
Ja.
Und dann, ja, dann bin ich einmal, war mein größtes Highlight, war der Halbmarathon in Köln. Wirklich eine saubere Veranstaltung. Aber ich bin auch bei so ein paar kleineren Läufen mal mitgelaufen, auch hier im Umkreis. Und das Lustige war, natürlich habe ich öfters mal den Fehler gemacht, am Abend vorher zu tief ins Glas zu gucken. Und bin dann natürlich mega verkatert bei diesen Läufen angekommen. Und hatte da auch einen guten Moment, wie ich morgens im Teilnehmerfeld, also man steht ja vor so einem Laufen, mit so zig Leuten nah zusammen. Und ich habe einfach schön noch ein Bier getrunken. Und hab halt das aus so einem schönen Pappbecher noch schön vorm Start, also bis die Pistole ging, noch ausgetrunken und Typ vor mir meinte zu mir, kotz mir nicht in den Rücken, Junge. Und ich auch so, Alter, was ist dein Problem? Und ich habe den Lauf wirklich recht gut abgeschlossen, also es war, ja, war also da, im Rücken habe ich ihn nicht gekotzt, ich habe dann erst später gekotzt. Also,
ja, okay, das ist easy. Ja, also ein Halbmarathon will ich auch nochmal irgendwann in meinem Leben laufen.
Macht keinen Spaß.
Auch mal gucken. Also, aber ich war schon eigentlich immer so der Mannschaftssport-Typ. Also ich fand immer, dass das irgendwie die Mannschaft und das Gefüge innerhalb der Mannschaft war mir eigentlich immer wichtiger als die körperliche Ertüchtigung selbst irgendwie. Also ich habe da...
Du warst halt ein Thekensportler, oder?
Ja, ein Thekensportler. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt eben professioneller Bierponger bin. Das ist ja auch ein Teamsport.
Genau.
Man spielt zu zweit und muss auch gut abgestimmt sein. Man muss das gut auschoreografieren. Da bin ich Fan von.
Ja, krass. Haben wir den Hörern ja heute mal ein richtiges Einblick in unser Seelenleben geben. Ne?
Und hier, in unser tatsächliches Leben,
was also für Sportarten gemacht haben. Also, aber wie schon eben gesagt, prüft die Infos lieber nach. Das meiste in diesem Podcast hier ist da stunkenunterlogen. Ja. Also,
weil es ist halt Entertainment. Es muss nicht stimmen, es muss die Leute einfach nur unterhalten.
Weil wenn ich mich hier mal umschaue, Baum, wir sind ja heute wieder bei dir, ich sehe ja keine Michael Jordan Trikots in deinem Zimmer hängen.
Das,
ne,
ist richtig.
Also so ein großer Basketball-Fan war es anscheinend auch nicht.
Nö, also ja, ich habe tatsächlich...
Oder eine Bulls-Cap.
Bulls-Cap habe ich auch nicht. Nee, man sieht, da hängt ein Badmintonschläger.
Ja, hast du extra für die Folge halt aufgehangen, um das mal ein bisschen Ruhe wirken zu lassen. Ja.
Ich hab neulich noch meine Basketballschuhe weggeschmissen, weil die im Keller waren und der ist feucht und die haben geschmiert.
Ja,
real, right? Ich hab die wirklich, das ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen her, hab ich weggeschmissen.
Hättest du noch bei Kleinanzeigen zum Verschenken reintun können.
Alter, die waren völlig übersät.
Ja, bei Kleinanzeigen ist alles egal.
Ja. Nee, und ich wollte damals immer, also als ich damals angefangen habe, das war so Anfang, Mitte der 2000er, da war natürlich The Flying Deutschman Dirkie am Start in der NBA.
Dirk!
Und da wollte ich natürlich immer entweder ein Dirk Nowitzki-Shirt oder auch ein Kobe-Shirt haben. Aber auch diese Trikots haben wir damals schon irgendwie 60 Euro
unverschämt, gekostet. Besonders weil er hat nicht mehr Ärmel, Mann.
Genau, was soll das denn? Aber die waren ja mal riesengroß. Du hast ja die in S gekauft und trotzdem konntest du da drin zelten. Und da hatte ich halt nie Cash für und dementsprechend habe ich jetzt hier auch kein Bulls oder Nowitzki Trikot hängen. An dieser Stelle herzliche Empfehlung, sich die Netflix-Doku The Last Dance über Michael Jordan und die Bulls anzugucken.
Geiler Typ auf jeden Fall.
Sehr, sehr empfehlenswert. Also im Prinzip so ein bisschen vom Spirit her so ein bisschen wie diese Doku über die WM 2006. Nur natürlich sehr viel geiler einfach. Ne? Weil amerikanische Produktion, also der Spirit ist der gleiche. Das ist also diese typischen Sportdokus, die also diesen ganzen Geist einfangen wollen, was die Leute damals erlebt haben und was das doch für ein geiles Ereignis war. Über 10 Folgen, also 10 Stunden, ich glaube jede Folge ist eine Stunde lang, sehr empfehlenswert, sich diese Doku mal anzugucken.
Deutschland, ein Sommermärchen. Jetzt habe ich hab die Bilder so vor mir jetzt. Ja? Ne? Also es sind quasi 2 Empfehlungen. Hier Last Dance, Deutschland, ein Sommermärchen, Sönke Wortmann, glaube ich, noch der Ring. Also starke Position. Also ich finde, ich kann das schon miteinander vergleichen, weil Deutschland, ein Sommermärchen ja quasi der Wegbereiter der neuen Rechten gewesen. Das war wieder in Ordnung. Nein, so weit wollen wir das politisch jetzt nicht thematisieren. Guckt euch einfach Last Dance an, lasst das Sommermärchen hinter euch und guckt dafür die Schweinsteiger-Doku von Til Schweiger, aber die ist wirklich scheiße.
Die habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Ja, ich mach's einfach nicht. Ja. Es ist super awkward. Also jetzt, ohne da jetzt nochmal groß auf einzugehen, aber irgendwie, also Til Schweiger ist ja mit dabei. Mhm. Okay. Und es gibt halt manchmal sogar so Szenen, wo halt einfach Til Schweiger mit Bastian Schweinsteiger zu Abend ist. Und du weißt halt nicht, was das jetzt mit der Karriere von Schweinsteiger zu tun hat, weil dann reden die halt über irgendwas, aber es ist halt alles super awkward gestellt und das finde ich, also Leute, das ist verschwendete Lebensmühe, macht's nicht, guckt's euch nicht an.
Aber dabei hat Til Schweiger doch so viele gute Filme gemacht. Kann ich ja nicht glauben, dass das ein Misserfolg ist. Also,
ich habe echt viele nicht gesehen. Aber
ich habe keinen einzigen Til Schweiger-Film gesehen. Also jetzt war auch so ein bisschen, ob es jetzt Kein Ohrhasen ist, 2 Ohrküken oder wie auch immer, oder Honig im Kopf, Barfuß, alles nicht gesehen.
Barfuß im Regen. Was sind das für Namen, Mann? Aber Til Schweiger, kannst du eigentlich mal ein gutes Rätsel machen jetzt? Hier Mark Forster-Lied oder Til Schweiger-Film? Da bist du.
Können wir mal vorbereiten für eine der nächsten Folgen und dann können wir da ein bisschen ein Ratespiel draus machen hier.
Ja gut, jetzt haben wir uns hier in der Abmoderation wieder völlig verquatscht.
Ja, genau, wir haben jetzt fast eine Stunde gequatscht, ne? Also ging ja doch wieder schnell rum die Zeit. Ich habe sehr viel Spaß gehabt heute und habe mich sehr gefreut, die Folge heute mit dir aufnehmen zu dürfen. Lieber Klaus.
War wie Therapie für mich nach einem gestressten Tag.
Absolut, ja, und an dieser Stelle nochmal zu sagen, Leute, wir haben jetzt ganz neu Twitter am Start, wir haben Instagram am Start. Folgt uns da und ansonsten, wie gesagt, haben wir nicht mehr viel zu sagen. Wir danken auch dieses Mal fürs Einschalten bei Dieters Dojo. Wir sind gleich raus. Es folgt hiernach, wie gesagt, noch einmal ein Interview mit den Dingleberry Broncos. Wer möchte, bleibt gerne dabei. Alle anderen hören uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne,
Peace out.
Wir sind draußen. Ciao.
Ja, Baum, herzlich willkommen, dass du Zeit hattest für das Interview direkt nach dem Spiel. Und ja gut, ich kann deinem Gesicht ansehen, das ist für dich eine schwere Situation, aber ich finde es trotzdem super, dass du dich direkt stellst. Und du ja als bedeutender Mitglied des Duos Dinkleberry Broncos, Ja, ich stelle jetzt einfach mal die erste Frage und dann.
Ja, auf jeden Fall danke an dieser Stelle auch, dass ich hier heute da sein darf und die Dingleberry Broncos vertreten darf. Ja, es war ein harter Tag gestern. Wir sind aus dem Turnier geflogen. Aber jetzt ist auch Zeit, sich der Presse zu stellen.
Das sehe ich ganz genauso. Also, in einer der Redaktionen vorliegenden Stellungnahme, die ihr direkt nach dem oder während des Turniers sogar noch rausgehauen habt, kündigt ihr euren Rückzug aus dem Business an. Ist das das Ende einer Ära?
Ja gut, man soll das jetzt auch nicht überbewerten. Natürlich stehen die Dinge über die Broncos für fairen Hochleistungssport im Bierpong. Und was soll ich sagen, das Ende einer Ära. Also wir haben einfach festgestellt, dass wir unter diesem Branding quasi nicht mehr die richtigen Leistungen liefern konnten. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, da mal einen klaren Cut zu machen.
Okay, trotz der vielen Versuche und Bemühungen konnten die Broncos nie einen Titel holen. Das wahrscheinlich beste Bierpong-Team bleibt ungekrönt. Wie sehr schmerzt das erneute Ausscheiden?
Ja, also es hat mich mitten ins Herz getroffen und auch viele Fans, glaube ich. Und das ist natürlich auch, da müssen wir uns auch einmal herzlich entschuldigen quasi bei den Fans, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen konnten. Auch denen quasi diesen Schmerz quasi direkt zugefügt haben. Das tut uns weh. Und gut, das beste Bierpong-Team, das ich nie krönen durfte, ist natürlich auch, es liest sich schön, aber am Ende bringt das alles nichts. Es sind Ergebnisse, die zählen, und die Ergebnisse haben die Broncos einfach in den vergangenen zwei Turnieren nicht gebracht. Und dementsprechend bringt es auch nichts, sich da mit irgendwelchen Worten zu schmücken. Wir freuen uns einfach, dass wir in der Vergangenheit unseren Fans hochklassigen Sport liefern konnten.
Das habt ihr auf jeden Fall getan. Aber eure Hater und Neider, die es ja doch auch zahlreich gab, sagen, dass ihr eigentlich nie mehr wart als ein besseres Kneipenteam. Und habt halt nach 10 Bier minderwertige Teams weggerotzt. Und seid da einfach oft überheblich aufgetreten. Was sagst du zu den Vorwürfen? Und war das jetzt auch ein Grund dafür, dass ihr euch jetzt ein neues Branding sucht und vielleicht auch ein neues Image versucht aufzubauen?
Also das muss ich in gewisser Weise zurückweisen. Natürlich, überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Überall, wo Fans sind, sind auch Hater und Neider. Und dass wir überheblich aufgetreten sind, das muss ich definitiv zurückweisen. Wir sind immer down to earth aufgetreten. Ich meine, gut, man kann es vielleicht irgendwie schon als überheblich werten, dass wir quasi mit Trikots und Sponsoren irgendwie da aufgetreten sind. Okay, wenn das schon reicht, um überheblich zu sein, gut, dann waren wir überheblich. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer versucht, die Gegner zu respektieren und nicht arrogant aufzutreten. Gut, dass wir ein minderwertiges Kneipenteam sind, das mag mal stimmen. Aber wie gesagt, wir haben trotzdem uns auf den Sport fokussiert. Und versucht einfach Höchstleistung abzurufen.
Gut, dass du das ansprichst mit den Trikots und Sponsoren. Euer Team war ja auch ein Vorreiter in dem Sport. Ihr wart das erste Team, was einen Sponsor hatte in der Liga und habt diesen Sport also ein bisschen kommerzialisiert und damit auch viele Traditionalisten, die halt lieber weiter den Sport unterhalb des Radars gehalten hätten, ja, haben sich auch ein paar angegriffen gefühlt. Wie seht ihr das, dass ihr so den Sport so quasi nach Abu Dhabi und Katar gebracht habt?
Ja gut, wir haben das unserer Meinung Nötige getan. Wir haben versucht, einfach eine gewisse IP zu etablieren, mit denen sich die Leute auch identifizieren können. Und um das zu stemmen, brauchst du halt Sponsoren. Von nix kommt nix. Und natürlich, wie gesagt, wenn du so einen Sport weiter im Untergrund betreibst, dann machst du die einigen wenigen, die auch im selbigen Untergrund agieren, vielleicht eben froh, so, aber sehr vielen bleibt es verwehrt und dementsprechend ist es halt auch einfach, wir wollten mit unserem Sport die Massen erreichen und begeistern auch und das, wie gesagt, kannst du halt im dunklen, miefigen Keller nur begrenzt.
Ja, auf jeden Fall. So, dann kommen wir auch schon zum Ende des Interviews. Was sind denn die Konsequenzen, die du jetzt aus dem Ausscheiden persönlich ziehst und was können wir in Zukunft von dir erwarten? Wird es ein Comeback geben?
Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, jetzt gerade ist alles sehr unklar. Auf der anderen Seite sagt niemals nie. Stand jetzt ist, dass die Dinge bei Ribroncos so nicht mehr auftreten werden unter diesem Namen. Natürlich sind mein Teampartner und ich, wir sind uns natürlich immer noch, wir haben uns immer noch lieb, wir haben uns nicht irgendwie zerstritten oder sowas.
Gut zu hören.
Also wir werden auch sportlich weiterhin in Verbindung bleiben. Und Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist einfach zu sehen, dass man in dem Sport, wo man halt vorher dachte, einer der Vorreiter zu sein, dieses Zepter einfach abgegeben zu haben. Ich habe gesehen, dass andere Leute nachgezogen haben und da muss ich einfach genauso nachziehen oder müssen wir genauso nachziehen und einfach Nägel mit Köpfen machen, Leistung zeigen, hart trainieren und einfach am Ball bleiben.
Ganz genau. Danke, Baum, dir für die harten und ehrlichen Worte und damit gebe ich zurück ins Studio.
Danke auch von unserer Seite aus.